Samstag, 21. Dezember. Die Luft ist feucht und neblig und die kalten Äste der Lindenbäume, die den Weg säumen, hängen in trübsinniger Resignation herunter. Seit einer halben Stunde läuft Miriam durch den großen Garten in der Hoffnung, Ruhe zu finden. Doch die erhoffte Ruhe will sich nicht einstellen. Alles in ihr ist aufgewühlt und voller Fragen. Immer wieder schiebt sich Vincent vor ihre Augen. Schneeregen klatscht ihr unangenehm ins Gesicht und sie versteckt sich in ihrer Kapuze. Ist es das wert, dass sie ihren Vater zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder sieht und dafür im Gegenzug Vincent verloren hat? Ein winziger Teil von ihr ist immer noch der Ansicht, dass ihre Begegnung nicht so abrupt geendet hätte, wenn sie auf dem anderen Kontinent geblieben und nicht vor brennender Neugier Caro verdonnert hätte, ihr diesen Brief vorzulesen. Vincent erneut anzurufen, hat Miriam nicht mehr gewagt. Sie sehnt sich nach seiner Umarmung, dem kratzigen Gefühl seiner Bartstoppeln auf ihrer Haut, und sie sehnt sich danach, ihre Finger in seinen Haaren zu vergraben und mit ihm zu lachen. Miriam horcht in sich hinein, während sie über den sandigen Weg läuft und kleine gefrorene Steinchen unter ihren Sohlen knirschen. Es ist keine bloße Schwärmerei, die sie empfindet. Es ist weit mehr. Ein tiefes Gefühl der Sehnsucht, das alles andere in den Hintergrund drängt. Sogar die unmittelbar bevorstehende Begegnung mit ihrem Vater, wie Miriam verwundert feststellt. Kann das sein? Die Sache mit ihrem Vater hat sie, obwohl sie es nie zugegeben hätte, immer indirekt belastet. Sie hat in ihr gebrodelt wie glimmende Feuerreste, die nie ganz erlöschen wollen. In den letzten Tagen und Stunden aber hat sie kaum daran gedacht, als würde eine plötzlich auftauchende Weiche sie in eine andere Gefühlsbahn lotsen, überfällt sie plötzlich Anspannung und ihre Schritte werden langsamer, je weiter sie sich dem Treffpunkt nähert. Aber für einen Rückzieher ist es zu spät. Jetzt oder nie. Sie überquert die Bahnschienen der Dresdner Parkeisenbahn und läuft am Carola-Schlösschen vorbei auf die kleine Brücke zu. Sie lässt ihren Blick über den Carolasee schweifen, auf dem ein einsamer Schwan seine Runden dreht. Das Ufer ist gesäumt mit schnatternden Enten. Es ist so lange her, dass sie an diesem Ort war. Als sie klein war, sind ihre Eltern oft mit ihr in einem der Boote über den See gerudert und Miriam hat das geliebt. In der Mitte vom See spritzte die große Fontäne Wasser in die Luft. Es war damals der Lieblingsort der Familie Engel. Miriam muss lächeln. Sie schüttelt leicht den Kopf und starrt auf die sich kräuselnde Wasseroberfläche, während sie sich ein paar Sekunden lang von den Erinnerungen überschwemmen lässt. Das ist Vergangenheit. Und es ist höchste Zeit, endlich damit abzuschließen. Dass sie heute ihren Vater wieder sieht, ist ein erster Schritt in diese Richtung. Sie wird sich anhören, was er zu sagen hat, aber nichts, was er ihr mitteilt, wird ihr Leben oder sie selbst beeinflussen. Das lässt sie nicht zu. Jemand rempelt sie im Vorbeigehen grob an und sie blickt auf. Das Mädchen mit den riesigen weißen Kopfhörern schlendert ungerührt weiter und schaut sich nicht um. Rotzgöre, denkt Miriam und muss grinsen. Sie geht zum Seeufer und wirft ein Steinchen ins Wasser, als eine Frau sie von der Seite anspricht. Miriam? Sie fährt herum und erblickt eine blonde Frau um die 50, elegant in einem cremefarbenen Mantel und passenden Lederhandschuhen. Maria, das muss sie sein, aber warum ist sie hier und nicht er? Miriam runzelt die Stirn und fragt sich, ob es sein kann, dass er seine Frau geschickt hat? Das wäre völlig absurd. Ja, ich bin Miriam. Maria? Vergewissert sie sich und ergreift zaghaft die ausgestreckte Hand. Die Frau sieht besorgt aus. Trotz tiefer Furchen an Augen und Stirn ist sie eine attraktive Erscheinung. Bestimmt ist sie in jüngeren Jahren ein Männeridol gewesen, das Familienväter wie Armin Engel angezogen hat. Miriam erinnert sich, wie sehr sie diese Frau früher auf den Mond gewünscht und zeitweise sogar üble Rachegefühle gegen sie gehegt hat. »Er erwartet sie drinnen«, sagt Maria leise und deutet auf das mit Tannenzweig gelandet dekorierte Carola-Schlösschen. Das mulmige Gefühl in Miriams Bauch wird stärker. Zögerlich betritt sie das Grand Café mit den dunklen Holztischen. Sie verharrt kurz am Türrahmen. Der weitläufige Gastraum verströmt einen Duft nach Pfefferkuchen, Glühwein und Kaffee. Obwohl fast die Hälfte aller Tische besetzt ist, erkennt sie ihn auf den ersten Blick. Er sitzt an einem der Tische am Fenster mit dem Rücken zu ihr. Armin Engel, ihr Vater. so sicher sie sich eben noch gewesen ist, das hier schnell hinter sich zu bringen, so schwer fällt es ihr nun, einen Fuß vor den anderen zu setzen und zu ihm zu gehen. Sie hat sich diese Situation in den letzten Stunden viel einfacher vorgestellt. Nüchterner, emotionslos. Aufrecht und selbstsicher hat sie ihm gegenübertreten wollen und nun klebt sie an diesem Türrahmen fest. Auf was wartest du? Genau deswegen bist du schließlich hergekommen, ermahnt sie sich. Sie strafft die Schultern, atmet tief durch und tritt an seinen Tisch. Hallo, sagt sie verhalten. Eine Woge der Unsicherheit erfasst sie. Sie hat keine Ahnung, was sie sagen soll, außer diesem unbeholfenen Hallo. Er ist alt geworden, ist ihr erster Gedanke. Sein ehemals dichtes, dunkles Haar ist grau und dünn, seine Wangen wirken eingefallen, sein ganzes Gesicht blass, müde und schmal. Miriams sorgsam zurechtgelegte Souveränität zerfällt zu Staub. Er blickt auf und erhebt sich schwerfällig. Mirli! Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, das ihn offensichtlich Anstrengung kostet. Miriam atmet scharf ein, unterdrückt aber den Impuls, ihn zu bitten, sie nicht so zu nennen. Mirli! In dem Bemühen, nicht zu zeigen, dass sie sich beim Klang ihres alten Kosenamens unmittelbar wieder wie das kleine Mädchen von damals fühlt, ergreift sie seine zitterige Hand und erwidert sein Lächeln. »Wie geht es dir?«, fragt er mit brüchiger Stimme. »Danke, gut«, antwortet sie und versucht, nicht allzu reserviert zu klingen. Sie hängt ihre Jacke über den Stuhl und setzt sich ihm gegenüber. Ihre Finger zittern leicht, sie faltet sie im Schoß zusammen. »Und dir?«, erkundigt sie sich. Er winkt lachend ab. Wahrscheinlich ist ihre Frage fehl am Platz, denn der 67-jährige Armin Engel sieht nicht nur gealtert, er sieht krank aus. Sehr krank. Nicht mehr so wie der dynamische Immobilienhai, der die schönsten Villen auf dem Weißen Hirsch der Dresdner Nobeladresse verkaufte und dabei einen Charme an den Tag legte, dass ihm die Frauen reihenweise zu Füßen lagen. Zumindest war das Miriams Vorstellung von ihm. Das mit den Frauen war vielleicht übertrieben, aber als er weg war, hatte sich Miriam über Jahre hinweg dieses unsympathische Bild von ihm zurechtgebastelt, weil es ihr damit leichter fiel, mit seinem Verschwinden umzugehen. »Ich bin froh, dass du gekommen bist«, sagt er leise. »Ich war mir da nicht sicher, so wie die Dinge damals standen.« »Die Dinge. Damals.« Miriam schaut ihm direkt in die Augen. »Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht genau, warum ich hier bin, aber deine Nachricht klang dringend.« Er hält sich eine Serviette vor den Mund und hustet röchelnd sekundenlang. Sie blickt zur Seite auf die dunkelroten Vorhänge am Fenster und das Adventsgesteck mit den 4 Stumpenkerzen auf der Fensterbank. Der Duft der Kiefernzweige ist intensiv. Miriam beobachtet eine dünne Wachsspur, die an einer der Kerzen herunterläuft. Als sein Hustenanfall vorbei ist, sagt Armin Engel, »Ich möchte dir gerne jemanden vorstellen.« Es kostet ihn Anstrengung und Miriam fühlt sich hilflos. Er winkt hinter sich und Maria kommt zu ihnen, begleitet von einer weiteren Person. Miriam erkennt die kleine Rotzgöre wieder, die sie vorhin an der Brücke angerempelt hat. »Was will sie hier?« Miriam mustert das Mädchen unauffällig. Die Kopfhörer baumeln ihr um den Hals. Sie hat kurze, blonde Haare, die strubbelig abstehen. Der gezackte, tütüartige Rock, der Miriam vorhin schon aufgefallen ist, steht im krassen Kontrast zu der derben Lederjacke, unter der sie eine geknotete himmelblaue Bluse trägt. Ihre Füße stecken in derben Boots. Oh, mutiger Stil, findet Miriam und fragt sich erneut, wer sie ist und was sie hier will. »Setz dich«, sagt ihre Mutter zu dem Mädchen. Als sie bockig mit verschränkten Armen stehen bleibt, wiederholt sie nachdrücklich »Setz dich«. »Willst du etwas trinken?« Das Mädchen schüttelt den Kopf und zischt. »Ich weiß echt nicht, was ich jetzt hier soll.« Aber sie setzt sich widerstrebend mit verschränkten Armen und demonstrativ Kaugummi kauend. Ihre gesamte Haltung drückt Abwehr aus. »Ich will hier weg.« Das Piercing an ihrer Zunge blitzt kurz silberglänzend auf. Der Kellner bringt Kaffee und Tee. Als er gegangen ist, schaut Miriam ihren Vater fragend an. Er hebt zu einer Erklärung an. »Meine Frau, Maria, kennst du ja bereits. Und das hübsche Mädchen neben ihr ist Paula.« Na schön, jetzt kennt sie ihren Namen, aber das erklärt noch nicht, warum sie hier ist. Paula verzieht kurz den Mund, was wohl ein Lächeln bedeuten soll, und wischt dann gelangweilt auf ihrem Smartphone herum. Miriam rührt Milch und Zucker in ihren Kaffee. Also, was wolltest du mir sagen? Möchte sie endlich wissen, während sie ihre eisigen Hände an der heißen Tasse wärmt. Natürlich hat sie wieder ihre Handschuhe vergessen. Sie muss daran denken, wie Vincent ihre Hände auf der Brooklyn Bridge... Stopp, stopp! Schnell wischt sie die Erinnerung beiseite. Das ist vorbei. Armin Engel fährt sich durch die grauen Haare. Er ringt mit sich und sucht nach Worten. Er schaut Paula an und sagt langsam... Paula, das ist Miriam, meine ältere Tochter. Das Mädchen hält inne und starrt Miriam verblüfft an, als hätte er ihr eben weismachen wollen, sie sei Cinderella höchstpersönlich. Zu Miriam gewandt, fährt Armin Engel vor. Paula, das ist meine jüngere Tochter. Miriam verschluckt sich an dem heißen Kaffee und hustet. Die Farbe weicht aus ihrem Gesicht. Seine was? Ihr Blick geht ungläubig zwischen ihm und dem Mädchen hin und her. Das Mädchen starrt sie weiter unverhohlen, fast feindselig an und dann schnellt ihr Kopf zu Armin. Sie zeigt mit dem Finger auf Miriam. Willst du damit sagen, wir, also die und ich, sind sowas wie Schwestern? Paula spuckt das letzte Wort fast aus. Miriam kann nicht glauben, was er sagt. Unbehaglich rutscht sie auf ihrem Stuhl hin und her. Sie hat also eine Halbschwester. Deshalb hat er sie hergebeten. Ausgerechnet an den Ort, mit dem sie so glückliche Zeiten verbindet. Seine Verkündigung ist ungeheuerlich. Doch eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass er mit Maria ein Kind hat. Ein Kind, von dem sie bislang keinen Schimmer gehabt hat. Und dieses Mädchen ebenso nicht, ihrem schockierten Gesichtsausdruck nachzuurteilen. Miriam schluckt. Sie senkt den Kopf und drückt mit den Fingern am Nasensteg ihrer Brille herum. Betretenes Schweigen breitet sich aus. Er erwartet hoffentlich keine Freudensprünge, denkt Miriam. Ein familiäres Happy End kurz vor Weihnachten. Angestrengt betrachtet sie die brennende Kerze auf dem Tisch. Um sie herum klappert Geschirr und leise Gespräche der anderen Gäste dringen an ihr Ohr. Paula steht so abrupt auf, dass ihr Stuhl nach hinten kippt. Miriam zuckt zusammen, Paulas Eltern nicht. Vielleicht sind sie das gewohnt. Paula, bitte, fleht Maria leise und stellt den Stuhl wieder hin. Setz dich, damit ich es euch erklären kann, bitte, fügt Armin hinzu. Was gibt es denn da zu erklären? Blafft Paula ihre Eltern an. Die Gäste am Nebentisch schauen zu ihnen herüber. Ich brauche keine Erklärung. Mir reicht es zu wissen, dass du ein Lügner bist. Ihr beide seid Lügner. Und zwar ganz miese. Sie dreht sich um, stürmt aus dem Kaffee und rennt fast den Kellner um, der gerade noch das volle Tablett auf seinem Arm ausbalancieren kann. Miriam stützt den Kopf auf den Arm und schaut ihr nach. Maria ist seufzend aufgestanden und folgt Paula mit einem entschuldigenden Lächeln in alle Richtungen. Armin lächelt müde. Ah, sie wird es überleben. Sie wird es überleben? Wiederholt Miriam fassungslos. Wie alt ist sie eigentlich? Das ist typisch für ihn. Er reißt die Mauern der Welt im Vorbeigehen ein und die anderen müssen zusehen, wie sie über die Trümmer kommen und werden es seiner Ansicht nach schon irgendwie überleben. Sie ist 16 und macht schon lange, was sie will, sagt er. Als ist das Erklärung genug? Miriam blickt ihm in die Augen und fragt, warum rückst du ausgerechnet jetzt damit raus? Armin schaut finster zum Fenster hinaus auf den See. Nach einer ewigen Pause sagt er mit schleppender Stimme, Blutkrebs im weit fortgeschrittenen Stadium. Es ging alles sehr schnell und ist nicht mehr aufzuhalten. Seit 2 Wochen steht fest, dass die Ärzte nichts mehr machen können. Mir bleibt also nicht mehr viel Zeit und so etwas kann und will ich nicht mit ins Grab nehmen. Miriam schluckt betroffen und wendet den Blick ab. Also doch. Eine Art Absolution. Sie hat so etwas schon geahnt, aber dass es so schlimm um ihn steht, erschreckt sie doch. Sie versucht ein Lächeln. Musstest du erst todkrank werden, um mir das zu sagen? Ihre Frage ist nur ein heiseres Flüstern. Er greift nach ihrer Hand und sie zieht sie nicht weg. Ich kann doch nicht gehen, ohne dich noch einmal gesehen zu haben, Milly. Ihr Blick verdüstert sich, als ihr klar wird, was er gerade gesagt hat. Ihr Herz krampft sich zusammen, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Müsste in diesem Moment nicht eine Welle der Zuneigung über sie hereinbrechen? Doch Miriam fühlt nichts als Beklemmung. Sie kommt nicht umhin, sich zu fragen, was wäre, wenn die Situation anders wäre. Wahrscheinlich hätte sie dann nie davon erfahren. Er scheint ihre Gedanken zu erraten. »Ich hätte euch beiden das längst sagen müssen«, räumt er ein. »Aber mir fehlte der Mut dazu. Wobei, einmal war ich kurz davor.« Miriam hebt erstaunt die Augenbrauen. »Wie meinst du das?« »Na, vor einiger Zeit habe ich dich im Park in Striesen gesehen. Ich bin dir heimlich gefolgt und wollte dich ansprechen, aber...« »Dir fehlte der Mut dazu«, vollendet sie seinen Satz und lächelt. »Ja, ist dir auch nachvollziehbar nach der langen Zeit.« »Wenigstens wusste ich seitdem, wo du wohnst.« Miriam seufzt. »Paula ist gerade in einer schwierigen Phase«, erzählt er. »Im Moment können wir kaum vernünftig mit ihr reden.« »Wundert mich nicht«, denkt Miriam, als sie sich erinnert, wie aufbrausend das Mädchen gerade hinausgestürmt ist. In dem Alter war sie ähnlich ungestüm. Nachdem ihr Zorn mit der Zeit verebbt war, hatte sich Miriam einen Panzer aus kalter Gleichgültigkeit zugelegt und jegliche Gedanken an ihren Vater und seine neue Frau verdrängt. Er hatte seine Entscheidung getroffen und sie ihre. Miriam hatte das Gefühl, frische Luft zu brauchen. »Ich muss das alles erstmal verdauen«, sie winkt nach dem Kellner. »Lass, das mach ich«, sagt er. Miriam zieht ihre Jacke an und setzt die Mütze auf. Sie streckt ihm die Hand hin und er ergreift sie. »Ich weiß, ich habe viel falsch gemacht, Mirli, aber vielleicht findet ihr irgendwann zueinander, du und Paula. Immerhin seid ihr Halbschwestern.« In seinen Augen erkennt sie ein Flehen. Sie senkt den Blick. Sie weiß nicht, was sie mit der Erkenntnis anfangen soll, aber darüber würde sie später in Ruhe nachdenken. »Mach's gut«, sagt sie und steckt das Kärtchen ein, das er ihr in die Hand drückt. »Vielleicht können wir uns mal wiedersehen«, sagt er. Miriam fühlt sich wie erschlagen. Sie murmelt, ja, vielleicht, und verlässt das Grand Café. In ihrem Kühlschrank herrscht bis auf ein Stück Käse, Butter und ein Karton Milch gähnende Leere. Ach, am Montag muss sie unbedingt einkaufen. In der Redaktion würde sie auch vorbeischauen und Patricia Bericht erstatten. Ihr Termin mit Herrn Berger ist im Grunde ganz passabel verlaufen, bis auf die Invasion der Weihnachtsgeschöpfe. Aber davon muss Patty Power ja nichts erfahren. Sie schüttelt den Kopf, immer noch verwirrt über das Zusammentreffen. Ihr Vater hat sie also mal eben mit ihrer Halbschwester bekannt gemacht. Mit Paula, die nach seiner Aussage macht, was sie will und zu der er offenbar schon länger den Draht verloren hat. Die wie ein trotziges Kind den Stuhl umgeworfen hat und aus dem Lokal gestürmt ist. Dabei ist sie kein kleines Mädchen mehr, sie ist... Miriam hält inne. 16. Fast im gleichen Alter wie sie damals. Wenn es stimmt, was er gesagt hat, und danach sieht es aus, dann wird Paula ihren Vater bald verlieren. Aber dafür kann ich nichts und das hat nichts mit mir zu tun, denkt sie und presst die Zähne zusammen, bis ihre Kieferknochen hervortreten. So etwas kann und will ich nicht mit ins Grab nehmen, hat er gemeint. Poppy maunzt, bis Miriam sie hochnimmt und knuddelt. Im Radio läuft Shallow und prompt sieht sich Miriam 2 Tage zurückversetzt in der Umkleidekabine einer New Yorker Boutique, in der sie sich in einem roten Kleid vor dem Spiegel dreht. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Welt voller Sonnenschein, mit ihm zusammen. Miriam hat einen dicken Kloß im Hals, der sich nicht herunterschlucken lässt. Ihr Bauch knurrt, da ihr Kühlschrank nicht viel hergibt, greift sie zum Telefon, um sich eine Pizza zu bestellen. Mit Thunfisch und Oliven. Im Küchenregal ist noch eine Flasche Merlot. Den kann sie nach diesem Tag wirklich gebrauchen. Sie überlegt kurz, ob sie Caro anrufen soll, entscheidet sich aber dagegen. Sie muss das alles erst mal sacken lassen. Nicht nur das mit Vincent, auch das Treffen mit ihrem Vater. Ach, vielleicht morgen. Sie wählt die Nummer vom Pizzaservice, das Telefon in der Halsbeuge, wühlt sie in der Schublade nach dem Flaschenöffner, als es an der Tür klingelt. Miriam verdreht die Augen und legt das Telefon zur Seite. Wer kann das sein? Hallo? Sagt sie in den Hörer der Wechselsprechanlage. Keine Antwort. Hallo? Wiederholt sie. Sicher hat sich jemand vertan. Sie will schon auflegen, als eine dünne Stimme sagt, hier ist Paula. Miriam lässt den Flaschenöffner fallen. Paula? Sie drückt den Türöffner und wartet, bis das Mädchen oben angekommen ist. Eine Weile stehen sie sich stumm gegenüber, bis Miriam rasch sagt, »Komm doch rein!« Die nassen Haare deuten darauf hin, dass Paula die ganze Zeit draußen unterwegs war. Miriam reicht ihr ein Handtuch. »Sorry, dass ich hier einfach so hereinschneie«, sagt Paula zitternd, »aber nach Hause wollte ich nicht.« »Du solltest aber wenigstens deiner Mutter oder Armin, ich meine deinen Vater anrufen«, meint Miriam. Poppy und Pearl beäugen die fremde Besucherin misstrauisch vom Kratzbaum aus. »Wozu?« Paula blickt sich in der Wohnung um und legt die Kopfhörer auf ein Regal. »Weil sie sich sonst vermutlich Sorgen machen?« »Mir egal.« Miriam bläst die Backen auf. Sie stellt sich vor, wie die Polizei vor ihrem Haus vorfährt und ihre Wohnung stürmt, auf der Suche nach der minderjährigen Ausreißerin. »Hast du Appetit auf Pizza?« fragt sie. »Ich war gerade dabei zu bestellen.« Paula nickt. Oh, »ich habe totalen Kohldampf. Mit Thunfisch bitte.« »Ach ja?« denkt Miriam belustigt. »Wenn das mal kein verwandtschaftliches Indiz ist.« Miriam bestellt 2 Thunfischpizzen und geht in die Küche, um Tee zu kochen. »Mann, hast du viele Bücher«, ruft Paula nebenan. »Du bist ein Nerd, ein Buchnerd.« »Nein, bin ich nicht«, widerspricht Miriam und trägt 2 Tassen Tee ins Wohnzimmer. »Sag mal, woher hast du eigentlich diesen Rock?«, fragt Miriam mit angezogenen Beinen im Sessel sitzend. »Den finde ich echt klasse.« Paula lümmelt auf dem Sofa. Sie schlürfen heißen Rooibos-Tee. »Er sieht außergewöhnlich aus und nicht so, als könnte man ihn irgendwo kaufen.« »Den habe ich genäht. Ich nähe fast alle meine Klamotten selbst«, erklärt Paula. »Wirklich?« Das beeindruckt Miriam. »Oh, für so etwas hatte ich nie Talent.« Es klingelt und Miriam geht zur Tür. Wenig später beobachtet sie kauend, wie Paula sich mit großem Appetit über ihre Pizza hermacht. »Warum willst du eigentlich nicht deine Mutter anrufen und ihr sagen, wo du bist?« Paula legt das Stück Pizza ab und verzieht den Mund. »Sie nervt.« Pearl, die den Thunfisch wittert, schleicht unauffällig um den Pizzakarton herum. »Klar, das machen Eltern eben, das ist ihr Job.« »Ja, aber seit Papa so krank ist, ist sie wie eine Glucke zu mir. Sie lässt mich kaum noch aus den Augen.« »Weil sie Angst hat, nicht nur ihn, sondern auch dich zu verlieren«, vermutet Miriam. Aber sie spricht es nicht aus. »Ich flieg wahrscheinlich von der Schule, weil ich mich dort schon eine ganze Weile nicht mehr hab blicken lassen. Deshalb machen sie Stress.« Aha, typische Teenager-Probleme. Wahrscheinlich sollte sie nicht die schlaue Erwachsene raushängen lassen und auf die geltende Schulpflicht verweisen. »Und warum gehst du nicht zur Schule?«, fragt sie stattdessen um einen belanglosen Tonfall bemüht. Paula sieht sie so an, als verstehe sie nicht, wie man eine so unglaublich dumme Frage stellen kann. »Weil ich keinen Sinn mehr darin gesehen habe. Aber das verstehe die Alten nicht. Niemand versteht das, außer Rocco.« »Ist Rocco dein Freund?«, erkundigt sich Miriam. Langsam wird es verwirrend. Paula grübelt kurz, als müsse sie überlegen, wie sie es am besten erklären kann. »Ich weiß nicht, er wohnt in einer coolen WG und ist Gitarrist in einer Band. Meine Eltern denken, dass er einen schlechten Einfluss auf mich hat, weil, naja, er wie ein Rockstar aussieht und nicht nach der Pfeife anderer Leute tanzt. Und dass es nicht gut sein kann, wenn ich so oft bei ihm rumhänge.« In Paulas Blick hängt eine Spur Verachtung. »Ich habe mal gehört, wie Mama so etwas in der Art zu Paps sagte, als sie dachten, ich höre sie nicht.« Sie sieht aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Doch dann schnieft sie und hat wieder ihren »scheißegal, was die Welt denkt« Gesichtsausdruck. »Und was machst du so, wenn du nicht zur Schule gehst?«, fragt Miriam beiläufig. »Du stellst ganz schön viele Fragen«, knurrt Paula. »Ich blogge.« »Oh, und worüber? Über Bücher?« »Oh, schon wieder eine Frage.« Paula zieht eine Grimasse. »Nein, es sei denn, sie handeln von Modedesign. Ich will Designerin werden.« »Oh«, sagt Miriam wieder, »auch wenn sich das für dich unglaublich alt und spießig anhört, aber dafür brauchst du mit Sicherheit einen Schulabschluss.« Sie beißt herzhaft in ihre Pizza. »Ja, stimmt«, sagt Paula nachdenklich und Miriam lächelt, weil der 16-jährige Sturkopf offensichtlich dabei ist, sich zu besinnen. »Es hört sich wirklich verdammt alt und spießig an.« Miriams Lächeln verschwindet. »Aber trotzdem hast du recht, das mit der Schule habe ich mittlerweile geschnallt«, gibt Paula widerwillig zu. »Immerhin.« Im Januar werde ich wieder hingehen, wenn Sie mich noch nehmen. Draußen ist es dunkel, so lange haben sie sich unterhalten, und Miriam hat die ganze Zeit darauf geachtet, das Thema um ihre Eltern vorerst zu umschiffen. Sie hat von New York erzählt und Paula hat staunend zugehört. Sie sitzt im Schneidersitz auf dem Sofa und streichelt die Katzen. Unverhofft fragt Paula, ob sie bei ihr übernachten kann. Nur heute. Oh, für eine Nacht ist es okay, überlegt Miriam. Sie würde ja nicht gleich bei ihr einziehen. Unter einer Bedingung, verlangt Miriam streng. Welche? Du gibst deinen Eltern Bescheid, nicht, dass sie dich als vermisst melden. Paula zieht einen Flunsch und mault. Ja, meinetwegen. Die halbe Nacht wälzt sich Miriam von einer Seite auf die andere. Ständig denkt sie an Vincent und bei der Erinnerung an ihn zieht sich ein schmerzhafter Knoten in ihrem Bauch immer fester zusammen, bis sie glaubt, keine Luft mehr zu bekommen. Dass er nicht zurückgerufen hat, zeigt seinen Standpunkt. Und den muss sie akzeptieren, ob sie will oder nicht. Es ist besser, sie schlägt ihn sich sofort aus dem Kopf, als noch länger irgendwelchen Träumereien nachzuhängen, die nur wehtun. Trotzdem schaut sie hin und wieder auf ihr Telefon, ohne eine Nachricht von ihm zu sehen. Sie betrachtet das Selfie, das sie beide lachend unter blauem Himmel auf der Brooklyn Bridge zeigt, und vergrößert es. Streicht mit den Fingern über Vincents Gesicht und die Lachfältchen um seine Augen. Und dann weint sie sich in den Schlaf, den hellbraunen Herzstein in der Hand. Am nächsten Morgen deckt Miriam den kleinen Esstisch in der Küche am Fenster mit dem, was ihr Kühlschrank noch hergibt, und backt im Backofen Tiefkühlbrötchen auf, die glücklicherweise noch im Frostfach waren. Morgen muss ich dringend einkaufen. »Hast du gut geschlafen?«, fragt Miriam und steckt den Kopf zur Wohnzimmertür herein. Paula sitzt in einem ihrer T-Shirts im Schneidersitz auf dem Sofa, das Miriam ihr für die Nacht hergerichtet hatte, ein aufgeschlagenes Album mit alten Familienbildern auf dem Schoß. Ihre hellblonden Haare stehen stachlich in alle Richtungen vom Kopf ab. Miriam nimmt das Album an sich. Ein wenig zu hastig, denn Poppy springt vom Sofa und bringt sich in Sicherheit, und Paula schaut erschrocken auf. »Oh, sorry, es stand im Regal bei den Büchern«, sagt sie kleinlaut. »Ich weiß. Aber das ist sehr privat.« Miriam versucht, nicht sauer zu klingen. Paula hat sich schließlich nichts Böses dabei gedacht. Trotzdem, das geht zu weit. Das ist ihr Leben und ihre Vergangenheit. Und diese Fotos gehen niemanden etwas an. »Warum bringt dich das so aus der Fassung?« Paula sieht ihr forschend ins Gesicht. »Es ist ja nicht so, dass ich dein Tagebuch gelesen hätte.« »Na, das wäre ja auch noch schöner.« Das alles beginnt ihr über den Kopf zu wachsen. Sie braucht ein wenig Zeit, um damit klarzukommen. Miriam stellt das Fotoalbum nachdrücklich ins Bücherregal zurück und lächelt Paula versöhnlich an. »Frühstück ist fertig. Danach fahre ich dich heim, okay?« Paula hebt einen Zettel vom Boden auf, der aus dem Album gerutscht ist. »Ein Rezept?« stellt sie fest und nimmt den Zettel mit in die Küche. »Orangen-Nussengel. Hm, das klingt lecker.« Miriam schaut auf, weil sich ein winziger Pfeil in ihr Herz bohrt. »Die hat meine Mutter immer gebacken, als sie noch lebte«, sagt sie voller Wehmut. »Die Engelsplätzchen ihrer Mutter.« Sie schließt die Augen und nimmt den Duft von Orangen und Nüssen wahr, sieht ihre eigenen kleinen Hände vor sich, an denen Teig klebt. Paula bemerkt nichts von Miriams gedanklicher Zeitreise. Sie schlingt ihr Brötchen hinunter und fragt kaunt: »Wollen wir die zusammen backen?« Miriam schüttelt heftig den Kopf und sagt stotternd: Ich hab die Zutaten dafür gar nicht hier.« »Na und? Dann kaufen wir sie eben.« Das klingt so einfach aus ihrem Mund, aber Miriam widerspricht schroff. »Ich werde keine Plätzchen backen, weder heute noch sonst irgendwann.« Wie soll sie Paula beibringen, dass sie sich außerstande sieht, diese alte Weihnachtstradition auszugraben? Schnell wechselt sie das Thema. »Hast du eigentlich deinen Eltern gestern Bescheid gegeben?«, fragt sie. »Ja, und ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich frühestens Heiligabend zurück bin. Wir hätten also Zeit, Plätzchen zu backen.« Sie schaut Miriam herausfordernd an. Miriam bleibt ein Stück Brötchen im Hals hängen und sie schluckt mehrfach. »Wie bitte? Paula, das geht nicht. Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich habe jede Menge Dinge zu erledigen und so leider gar keine Zeit für dich.« Es muss sich hart anhören, und das tut Miriam leid, aber so ist es nun einmal. Sie hat sich vorgenommen, so viel zu arbeiten, bis kein Raum mehr für Gedanken an den Mann da ist, mit dem sie die vielleicht schönste Zeit ihres Lebens verbracht hat. Patricia würde ihr Arbeitseifer freuen. Für eine 16-jährige Rebellin, die in ihrer Vergangenheit schnüffelt, fehlen Miriam im Moment die Nerven. Obwohl sie zugeben muss, dass sie sich gestern Abend gut mit Paula verstanden und begonnen hat, die kleine Rebellin zu mögen. »Ich brauche keinen Babysitter«, entgegnet Paula aufsässig und fügt leiser hinzu. »Du magst Weihnachten nicht sonderlich, oder? Du bist ein schlaues Mädchen und irgendwann erzähle ich dir vielleicht den Grund dafür, aber jetzt bringe ich dich nach Hause.« Miriam erhebt sich und holt Paulas Sachen, die sie im Badezimmer über Nacht zum Trocknen aufgehängt hat. »Nicht nötig, ich nehme die Bahn«, antwortet Paula, während sie sich anzieht. »Wirklich?« fragt sie nochmal. »Wirklich, ich will noch zu einer Freundin.« »Hm«, macht Miriam und kritzelt ihre Telefonnummer auf einen Zettel. »Hier, ruf mich an, wenn du mal wieder Lust auf Thunfischpizza hast. Wir können gern etwas zusammen unternehmen.« »Klar«, meint Paula lässig. »Ciao.« Miriam schaut Paula hinterher, die durchs Treppenhaus hüpft. »Hoffentlich fühlt sie sich nicht abgewimmelt«, fragt sie sich mit dem Anflug eines schlechten Gewissens und kaut auf ihrer Unterlippe herum. »Irgendwie mag ich die Kleine.« Miriam nimmt sich vor, sich bald wieder bei Paula zu melden. Sie könnten ins Kino gehen oder sich einfach nur unterhalten. Vielleicht hätte sie ihren Vater informieren sollen, dass Paula auf dem Weg ist. Sie tastet in ihrer Manteltasche nach seiner Karte. Ach, Blödsinn, sie ist doch kein Kleinkind. Sie setzt sich in den Patchwork-Sessel und schaut auf ihr Smartphone, das nach wie vor keine Nachricht von Vincent zeigt. Sie öffnet das Foto und der Schmerz kriecht sogleich wieder in ihr hoch. Sie mit ihm auf der Brooklyn Bridge. In ihrem Kopf ist seine Stimme. »Ich will nicht, dass es vorbei ist.« Wie kann Sehnsucht nur so wehtun? Ihr Herz schlägt bei dem Gedanken schneller, ob sie noch einen Versuch unternehmen soll, ihn anzurufen. Und dann? Was würde sie ihm sagen, wenn er rangeht? Sie ist aufgewühlt und unschlüssig. Was er wohl gerade macht? Sie wünscht sich, sie wäre in New York. Gleichzeitig weiß sie spätestens seit gestern, dass es richtig war, sich mit ihrem Vater zu treffen. Es musste sein, auch wenn das Zusammentreffen seltsam und schmerzhaft war. Sie zieht sich ihren Laptop heran und googelt seinen Namen. Warum tue ich das, um Gottes Willen? Will ich mich noch mehr quälen? Sie folgt dem Verweis zu einer Firmenwebsite, seiner Website. Sie öffnet sie. Diplom-Ingenieur Vincent Rombach. Ihr Blick fliegt über die Seite mit der Beschreibung seines Tätigkeitsschwerpunktes, seiner Kernkompetenz und bleibt an dem kleinen Foto oben links kleben, von dem er ihr entgegenlächelt. Gänsehaut überzieht ihren Rücken und lässt die winzigen Härchen an ihren Unterarmen in die Höhe schnellen. Unter Kontakt sieht sie seine dienstliche Mailadresse. Soll ich ihm eine Mail schreiben? Bestimmt ist es leichter, ihm zu schreiben. Kein Ringen nach Worten am Telefon, kein Gestammel, kein peinliches Schweigen und notfalls kann sie alles löschen, bevor sie auf Senden klickt. Er wird die Nachricht ohnehin erst später lesen, weil er ja noch in New York ist und dort wird er Besseres zu tun haben, als seine dienstlichen Mails zu checken. Ein letzter Versuch, denkt Miriam, mit einem Hauch Hoffnung. Eine letzte Nachricht, mit der sie versuchen wird, es ihm zu erklären, ohne sich zu rechtfertigen. Danach kann sie ihn und seine grünen Augen immer noch aus ihrem Gedächtnis verbannen, falls das jemals möglich ist. Miriams Finger fliegen über die Tastatur. Lieber Vincent, es ist so viel passiert in den letzten Tagen und ich schreibe dir in der unbändigen Hoffnung, dass du verstehst, warum ich nicht anders konnte. Diesen einen Versuch musste ich wagen, diese eine letzte Mail. Ich würde gern sagen, dass ich es bedauere, abgereist zu sein. Und anfangs war es auch so. Aber dann sind Dinge geschehen, die vieles verändert haben. Wenn du bis zum Ende liest, kannst du es vielleicht nachvollziehen. Als ich zurück ins Hotel kam, erreichte mich eine Nachricht meines Vaters. Nach fast 20 Jahren. Du erinnerst dich vielleicht an das, was ich dir über ihn erzählte. So wie es aussieht, wird er nicht mehr lange am Leben sein. Deshalb bat er mich um ein sehr kurzfristiges Treffen. Glaub mir, ich habe mir diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Ich versuchte, dich anzurufen, konnte dich aber nicht erreichen. Es ging mir so mies wie selten zuvor. Ich war durcheinander und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, ob es richtig ist, so überstürzt abzureisen und seinem Wunsch zu folgen. Heute weiß ich, es war richtig. Ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich zu spät gekommen wäre. Mich beschleicht das dumme Gefühl, ich könnte ihm vielleicht Unrecht getan haben mit meiner jahrelangen innerlichen Feindseligkeit. In einer Sache habe ich mich aber nicht geirrt, Vincent. Die Zeit mit dir in Manhattan war die schönste meines Lebens. Für nichts auf der Welt würde ich diese beiden Tage eintauschen. Bitte glaube mir das. Ich habe keine Ahnung, ob du längst abgeschlossen hast mit diesen beiden Tagen und mit mir. Aber wenn es dir ähnlich geht, dann ruf mich bitte an. Falls nicht, dann weißt du ja, wo der virtuelle Papierkorb ist. Miriam. Sie zögert, den Cursor auf dem Senden-Button verharrend. Sie wird es nicht noch einmal lesen, weil sie weiß, dass sie dann alles löscht und neu schreibt und am Ende würde sie gänzlich der Mut verlassen. Ihr kommt der Gedanke, ob er möglicherweise eine Sekretärin hat, die ihre Mail öffnen und lesen könnte. Aber das ist jetzt auch egal. Miriam zuckt die Schultern und klickt auf Senden. Ihr Magen vollführt einen Salto. Ich habe es getan. Wahrscheinlich habe ich sie nicht mehr alle. Ihre Kontaktdaten sind am Ende ihrer Nachricht aufgeführt. Entweder er antwortet oder er ignoriert ihre Nachricht. Sie klappt den Laptop zu und schließt die Augen.